Das Banzai Anime Festival geht in die zweite Runde. Auch dieses Jahr wird wieder nur das Beste gezeigt, was der japanische Anime-Film zu bieten hat. 8 Meisterwerke in 3 Tagen vom 16. bis 18. September im Kino 35 in Fulda. Präsentiert von eurem Lieblingspodcast World of Ghibli.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode eures Lieblingspodcasts World of Ghibli. Mein Name ist Shaggy Schwarz, an meiner Seite wie immer der wunderbare Thomas van der Scheck. Hallo Thomas.
Konnichiwa, Shaggy Senpai, konnichiwa, minasan.
Wir reden heute über einen ganz besonderen Film, über einen Film, den ich tatsächlich in meiner Jugend schon gesehen habe. Damals weiß ich noch ganz genau, wie ich die VHS in den Rekorder gesteckt habe, um mir diesen Film anzuschauen. Der Film heißt Hardy Man räumt auf. Habe ich recht?
Nein, der Film heißt Das Schloss des Cogliostro bzw. Rupan Sensei Cogliostro no Shiro aus dem Jahr 1979. Hardy Man räumt auf, ist aber ein Scheißtitel. Oder es gab es ja auch Hardy Man schafft alle Freiheit für Prinzessin Jasmin. Ja,
das war tatsächlich der TV-Name. Also er ist damals ins Kino, ins deutsche Kino gekommen, hieß dort übrigens Jäger des Cagliostro. Hardy Man räumt auf war der VHS-Name und Hardy Man schafft alle Freiheit für Prinzessin Jasmin war der TV-Name. Also ein Film mit wenig unterschiedlichen Schnitten, also sie sind schon unterschiedlich nochmal geschnitten, da können wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, aber mit 3 verschiedenen Namen und im Original heißt er natürlich, wie du es gesagt hast, das Schloss des Cagliostro. Es liegt aber auch ein bisschen daran, dass man über Lupin und der Dritte, können wir auch gleich nochmal sprechen, warum man in Deutschland erstmal und nicht nur in Deutschland übrigens den Namen geändert hat anfänglich, aber fangen wir doch erstmal an, worum geht's in diesem Film, lieber Thomas?
Genau, also es geht darum, nachdem Lupin und sein Kumpel Jigen gerade ein Staatscasino ausgeräumt haben, stellt sich die gemachte Beute als Falschgeld heraus. In ihrer Gangsterehre gekränkt, versuchen die beiden, den Ursprung der Blüten zu ergründen. Ihr Weg führt sie dabei schnell in den kleinsten Staat der Welt namens Cogliostro. Der hiesige Graf steht kurz vor der Hochzeit mit Prinzessin Clarisse, die allerdings gegen ihren Willen festgehalten wird. So will er durch sie an den legendären Schatz der Cogliostros herankommen. Lupin fasst kurzerhand einen Entschluss. Nicht nur, dass er den Geldfälschern ein für alle Mal das Handwerk legen will, auch die Prinzessin soll von ihrem bösen Häscher gerettet werden. Um diese Ziele zu erreichen, greift der Erbe des legendären Meisterdiebs zu einer eher ungewöhnlichen Methode. Er sorgt dafür, dass sein Erzfeind, der Interpol-Inspektor Zenigata, ebenfalls mit von der Partie ist. In all dem Durcheinander bahnt er sich seinen Weg in das Innere des riesigen Schlosses und versucht, die Prinzessin aus ihrem gut gesicherten Turmgefängnis zu befreien. Doch selbstverständlich hat er die Rechnung ohne die Schergen des Grafen gemacht. Denn jetzt geht es erst richtig los.
Tja, wir lassen die Zuhörer natürlich mit etwas Spannung zurück. Der Film, du hast es gesagt, ist 1979 in japanischen Kinos gekommen. In Deutschland hat es tatsächlich ein bisschen gedauert. Der kam aber auch in die Kinos und zwar 1984 in einer über 15 Minuten gekürzten Fassung unter dem Namen, ich habe es schon gesagt, Jäger des Cagliostro. Allerdings ist er später dann auf VHS nochmal rausgekommen und zwar nur ein knappes Jahr später unter dem Titel Hardy Man räumt auf. Also da gab es aber auch nochmal eine veränderte Form und tatsächlich zur dritten Form im Fernsehen ist es auch nochmal geschnitten worden. Man hat Abspann und Vorspann rausgeschnitten. In Amerika hat es sogar noch länger gedauert. Da gab es auch keinen Lupin, da gab es auch keinen Hardy Man. Da gab es in der ersten Aufführung 1991 einen The Wolf. Lupin der Dritte wurde zu The Wolf im Amerikanischen. Auch da hat man den Namen geändert und ist dann später nochmal dann auch dort auf VHS und dann später DVD veröffentlicht worden. Warum Hardy Man? Warum The Wolf? Kannst du es erklären? Weißt du es, lieber Thomas?
Hardy Man weiß ich nicht, aber The Wolf, ich meine, das kommt von Lupus, der Wolf, Lupin, war wahrscheinlich für die Amis am offensichtlichsten.
Ja, das stimmt tatsächlich. Aber es liegt auch so ein bisschen daran, dass Lupin der Dritte ist ja tatsächlich, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, sehr viel Foreshadowing heute, ein bekannter, ja, bekannter Manga-Charakter, Anime-Charakter auch, da können wir gleich nochmal reden. Allerdings ist Lupin der Dritte, ja, und das ist ja seine Geschichte, der Enkel von Arsène Lupin, dem berühmten Meisterdetektiv. Und man hat in Deutschland Angst und auch in einigen anderen Ländern Angst gehabt, diesen Namen tatsächlich zu nutzen, weil Lupin, Arsène Lupin, ja natürlich damals auch noch die Rechte woanders lagen. Man hat sich dann lieber gedacht, okay, wir ändern lieber den Namen und geben ihm einen anderen Namen. Das war tatsächlich der Grund, warum man aus Lupin, dem Dritten, einen Hardy Man oder einen The Wolf gemacht hat.
Ich bin so froh, diesen Podcast mit dir zu machen, weil dadurch erfahre ich immer wieder Dinge, die ich auch gar nicht wusste.
Lass uns nochmal ganz kurz, denn jetzt können wir es heute wieder machen, über die Synchronisation sprechen, aber vorher erst natürlich mal. Hayao Miyazaki hat hier Regie geführt. Sein erstes, das haben wir jetzt schon oft gesagt, aber in dem Fall ist es sein Kinodebüt. Das war ein Kinodebüt. Er kannte diesen Charakter schon, auch da sprechen wir gleich nochmal drüber, denn mit dem hat er vorher auch schon gearbeitet, mit Lupin, dem Dritten. Drehbuch hat er auch mitgeschrieben. Musik von Yui Ono, da reden wir auch gleich nochmal, denn der ist jemand auch, der gerade für die Lupin-Reihe entscheidend war, der nicht nur hier die Musik gemacht hat, sondern in sehr, sehr vielen verschiedenen Varianten der Lupin-Reihe, in der Serie, in den Folgefilmen, in dem Film davor, auch da hat Ono auch schon die Musik gemacht. Dieser für mich sehr, sehr coole, jazzige Stil, der unglaublich gut zu diesem Lupin-Charakter passt, der auch hier tatsächlich im Gegensatz zu der Serie davor oder auch zu anderen Filmen hier nochmal ganz anders dargestellt wird von Miyazaki. Aber auch da reden wir drüber. Sehr viel heute, was wir zu reden haben, aber fangen wir doch mit einem an. Und da versuche ich mich ein bisschen kürzer zu fassen mit der Synchronarbeit. Ich habe es gesagt, 84 kam die deutsche Variante raus und da hat niemand Geringeres als Tommy Pieper, Hardy Man synchronisiert. Und Tommy Pieper kennen wir alle. Kennst du ihn?
Vom Namen her noch.
Das ist die Synchronstimme von Alf. Der hat lange Zeit Alf synchronisiert. Unter anderem natürlich, aber das ist seine bekannteste Stimme. Alf als Hardy Man schon irgendwie ganz witzig. In der späteren Fassung, kam es ja noch mal später raus, war es Peter Fletcher, der ihn dann synchronisiert hat, der unter anderem die Stimme von von Lupin ganz oft übrigens war, in vielen Varianten, also der hat Lupin den Dritten dann häufiger gesprochen, aber auch die deutsche Synchronstimme von unter anderem Ben Affleck. Also auch das eigentlich ein ganz bekannter Name. Vielleicht noch ein paar wenige Charaktere. Daisuke beispielsweise wird von Horst Sachtleben synchronisiert und den kennt man in Deutschland als ja bekannten Schauspieler. Ich habe den mal auch persönlich kennengelernt, der hat bei den Bad Hersfelder Festspielen ich glaube, das war Wilhelm Tell, da war ich da, da hat er mitgespielt. Sehr netter Mensch, der auch viel synchron gemacht hat, gerade auch in diesem Bereich, aber vor allem auch bekannt ist durch verschiedene Kriminalserien, Tatort, Derrick, der Alte, hat auch bei Meister Eder sein Pumuckl tatsächlich mitgespielt und war eine, meine vielleicht Lieblingsstimme von Inspektor Columbo, Peter Falk, der hatte ja auch ganz, ganz viele verschiedene Stimmen. Und der später, gab es noch jemand anderen, der dann Daisuke gesprochen hat, das war niemand Geringeres als Thilo Schmitz. Und Thilo Schmitz ist auch jemand, mit dem ich auch mehr oder weniger aufgewachsen bin. Das ist die deutsche Synchronstimme von Ron Perlman beispielsweise, diese tiefe Stimme auch. Michael Clark Duncan hat er gesprochen. Also jemand, den man gerade aus Serien wie jetzt Stargate, DS9, oder auch in Animes wie jetzt Ghost in the Shell teilweise auch gesprochen. Also wirklich eine markante, tiefe Stimme, die er hatte, die man auch so kennt. Vielleicht eine Stimme würde ich nochmal anwählen, und zwar in dem Fall Jasmin, denn im Original, in der 84er-Version hieß sie ja Jasmin. Das war niemand Geringeres als Madeleine Stolz, über die haben wir hier in dem Podcast auch schon ein paar Mal gesprochen. Die hat, und da schließt sich der Kreis, auch Lynn Tanner bei Alf zum Beispiel synchronisiert, aber auch Lucy bei Charlie Brown, also die ist auch schon ewig dabei, oder bei Dallas, bei Roseanne, also in ganz, ganz vielen Serien mit hat sie, oder vor allem für mich natürlich ganz, ganz toll, Shelley Long bei Cheers, bei einer der besten Sitcoms aller Zeiten, da hat sie auch synchronisiert. Aber in der neuen Version wurde sie dann ersetzt durch Berenice Weichert, die auch vor allem ja, gerade in solchen amerikanischen Sitcoms oft gesprochen hat, aber zum Beispiel auch Anna Paquin synchronisiert Scarlett Johansson, nicht die Hauptstimme von ihr ist, aber auch in einigen Stimmen, die gesprochen hat. Aber gerade bei einigen Marvel X-Men Sachen war sie dann zum Beispiel als in Anna Paquins Rolle zu hören. Also das ist da einige bekannte Synchronsprecher. Vielleicht noch erwähnen, dass man im Original, im englischen Original, auf eher wirklich nicht unbedingt wieder bekannte Stimmen gesetzt hat, allerdings bekannte Stimmen in gerade im animierten Bereich. Da wird zum Beispiel Lupin in der ersten Version von Bob Bergen gesprochen. Und Bob Bergen kennen vielleicht einige, die zum Beispiel Sachen wie von die Warner Zeichentrick-Sachen gesehen haben. Er hat unter anderem Porky Pig, Tweety, also gerade solche krassen, ausgefallenen Charaktere hat der gesprochen, weil der sehr viel mit seiner Stimme machen konnte. Später wurde dann auch er nochmal von jemand anderem jetzt auch in den amerikanischen, hab's gesagt, gab es eine neue Version und da war es dann David Hayter, der ihn gesprochen hat. Auch das jemand auch mit einer markanten Stimme, die vor allem ja in auch Videospielen, aber auch in Zeichentrick-Varianten, auch hier die X-Men oder die Watchmen, wo er gerade auch bei den Spielen, aber auch bei der Serie aktiv war. Also das sind alles Sprecher, die eher dann wirklich im animierten Bereich zu finden sind, während man tatsächlich im Deutschen in der ersten Variante vor allem auf wirklich auch bekannte Namen gesetzt hat. Und das ist zeigt doch schon mal, dass man schon 84 sehr viel in Hardy Man räumt auf erkannt hat. So, jetzt bin ich fertig, lieber
ja, Thomas. Prima. Dann kommen wir jetzt zum Bock-Ranking, oder?
Nee, wir kommen nicht zum Bock-Ranking. Aber das war in dem Fall wichtig, weil ich endlich mal wieder Synchronsprecher hatte, über die ich sprechen konnte. Das war sehr, sehr schön. Ich habe gesagt, Lupin der Dritte ist ja ein Charakter, den es schon, der eigentlich auch nicht mehr wegzudenken ist. Geschaffen von Monkey Punch, auch ein Autor, ein jemand, der in Japan auch recht bekannt ist, gerade vor allem für Lupin der Dritte. Aber das ist ein Charakter, den es nicht nur in diesem Film gab, lieber Thomas.
Nee, Lupin the Third ist, glaube ich, eine der fast, kann man sagen, dienstältesten japanischen Anime-Figuren. Bevor das Schloss des Cogliostro rauskam, gab es schon eine Serie und gab es schon einen Film. Danach noch viele weitere Filme, weitere Serien. Jetzt, glaube ich, erst im letzten Jahr. In der Winterseason. Mhm. Ich glaube, da ist dann, glaube ich, auch die 6. Serie von Lupin rausgekommen. Oder die 9. Irgendwas. Auf jeden Fall, Lupin ist bis heute immer noch hochaktuell im japanischen Anime-Bereich.
Ja, und gerade diese Serie, die du erwähnt hast, da war ja jemand wie Miyazaki auch schon mit involviert. Der hat ja bei einigen Folgen der Serie, die vor diesem Film kam, schon Regie auch geführt. Das darf man nicht vergessen. Ich habe eine Stimme vergessen, die ich ganz kurz noch erwähnen möchte. Die Stimme im Original ist vielleicht auch ganz spannend von Lupin the Third, ist Yasuo Yamada und der ist die japanische Synchronstimme von Clint Eastwood. Also auch ganz spannend. Also wie gesagt, Miyazaki hat ja schon in der Serie davor bei einigen Folgen Regie geführt und war mit involviert. Der kannte diesen Charakter also sehr gut, hat ihn aber ein bisschen, ich würde nicht sagen abgeschwächt, aber für den Film verändert. Weil Lupin der Dritte, ich weiß nicht, wie gut du die Figur kennst, ist ja auch jemand, der eigentlich eher so auch so ein Großmaul, so jemand, der auch gerne Frauen ausnutzt also, oder so, zumindest benutzt. Und das hat hier ein Miyazaki in diesem Film noch mal ein bisschen verändert. Hier ist, glaube ich, sehen wir den freundlichsten aller Lupins. Also es hat tatsächlich auch Nachwirkungen gehabt. Lupin war danach nicht mehr so krass wie davor, aber ging noch mal in eine krassere Richtung. Hier war es tatsächlich die freundlichste und eigentlich auch zugänglichste Version von Lupin dem Dritten.
Ganz genau, weil bei der Serie vor Cogliostro hatten schon Miyazaki und Takahata tatsächlich für einige Folgen die Regie geführt und waren irgendwie verantwortlich. Und da hat Miyazaki schon auch versucht, Lupin ein ganz kleines bisschen ein anderes Image zu geben, während im Film, in dem ersten Film, der rauskam, Lupin tatsächlich eigentlich eher so ein Arschloch gewesen ist, kann man sagen.
Ne? Kann man so sagen, glaube ich.
In vielerlei Hinsicht. Ja. Und wie du meintest, genau, und dann nach Cogliostro, wo auch viele, oder sagen wir mal so, wo sich die Meinungen scheiden, die einen sagen, das ist die beste Cogliostro-Verfilmung und andere hart eingesottene Lupin-Fans, die den coolen halt gut fanden, die sind halt vom Schloss des Cogliostro gar nicht so begeistert. Aber die Nachwirkungen sind halt richtig. Danach wurde Lupin nie wieder so arschlochmäßig dargestellt, sondern war immer irgendwie wesentlich entspannter und ist anders mit den Situationen umgegangen.
Es war so jemand, der wirklich in den anderen Verfilmungen zuvor sehr rücksichtslos auch war. Klar hatte man auch Parallelen zu James Bond in einigen Momenten, aber auch das wurde so ein bisschen von Miyazaki zurückgenommen. Und ich finde, ich bin ja ein großer Fan des Films, muss ich sagen. Ich mochte den damals schon sehr. Und ich finde, dass Miyazaki hier aus dem Lupin-Charakter was Besonderes gemacht hat, wie du es gesagt hast oder wie wir es gesagt haben, hat es natürlich aber auch dann den Charakter nachwirkend auch verändert, was ich sehr, sehr schön finde. Wie würdest du sagen, ist es ein typischer Miyazaki-Film? Denn ich finde auf der einen Seite schon, klar ist es sein, konnte ja hier noch nicht frei walten, er hat sich auch noch nicht ganz 100% gefunden, wie er später war, aber man sieht schon ganz, ganz viel, was man später auch wiederfinden wird in Miyazaki-Filmen, oder?
Ja, also er musste sich ja natürlich irgendwie stark an die Vorlage halten. Das war ja jetzt keine Figur, die er sich selber ausgedacht hat oder wo er von Anfang an den Charakter designen konnte, sondern wie du schon gesagt hast vorher, das basiert halt auf einer Manga-Serie von Monkey Punch. Und damit war der Charakter eigentlich schon relativ festgelegt. Trotzdem hat Miyazaki sich halt gewisse Freiräume rausgenommen, um die Figur anders zu gestalten. Ja, was Monkey Punch sehr gut gefallen hat, das hat es ja auch oft gegeben bei Miyazaki-Verfilmungen, dass dann der ursprüngliche Autor der Vorlage überhaupt nicht glücklich war mit dem, was Miyazaki draus gemacht hat. Aber in dem Fall war es mal umgekehrt. Also Monkey Punch war glücklich mit dem und fand das auch, dass der Charakter tatsächlich auch ja dadurch gewonnen hat. Aber ich fand das Schloss des Cogliostro im Ganzen auch als einen sehr guten Film und auch als einen guten Einstiegsfilm für Miyazaki. Was ich allerdings vermisst habe, was bei Heidi zum Beispiel kam, okay, da war ja eher Takahata noch federführend, aber oder auch vor allem hier bei Future Boy Conan und dann bei den ganzen zukünftigen Ghibli-Geschichten. Was ich massiv vermisst habe, das war die Magie von Miyazaki. Ne, das, was Miyazaki-Filme eigentlich auf der Meta-Ebene wirklich ausmacht, das hat mir bei Cogliostro komplett gefehlt. Also ich würde sagen, es ist sogar Cogliostro ist der geradlinigste Miyazaki-Film. Der erzählt wirklich von Anfang an durchgehend eine Geschichte, so wie man es eigentlich, es heißt eigentlich schon Hollywood-like. Es gibt irgendwie den ganz klaren Erzählstrang, aber es gibt irgendwie keine wirklichen Zwischentöne und wie auch immer. Und auch seine Message, die er eigentlich immer versucht irgendwie einzubauen, die Weltverbesserer-Geschichten und so, die kommen da eigentlich bei Cogliostro kaum zum Tragen.
Ja, aber es gibt Momente, da blitzen solche kleinen Miyazaki-Dinge schon auf. Wir haben hier eine Prinzessin, die der Natur sehr verbunden ist, die auch ein Mädchentyp, also dieser Mädchencharakter ist, das findet man ja öfters später. Was mir besonders ins Auge gestochen ist, am Ende des Films natürlich, diese, als man dann diese Ruinen sieht, die so zugewuchert sind mit Moos, mit Blättern und so weiter und so fort.
Du meinst die römischen Ruinen oder?
Genau. Also am Ende dieses das Geheimnis hier. Ja. Das hat mich so ein bisschen schon an das Schloss im Himmel erinnert, wenn ich das mal sagen darf.
Ja, ansatzweise. Also ja, also wie gesagt, es gibt schon natürlich irgendwie auch in der Bildsprache ganz klare Momente, die, wo man Miyazaki sofort erkennen kann. Und vor allem die Liebe zum Detail, die ist einfach fantastisch. Also es gibt der ganze Film steckt von vorne bis hinten eigentlich voller abgefahrener, durchgeknallter Ideen, die Miyazaki umgesetzt hat, wie sie nur ein Miyazaki tatsächlich umsetzen kann.
Ja. Was aber auch schon so ein bisschen aufblitzt, ist, glaube ich, heute mein Lieblingswort, ist so nicht so krass wie später natürlich, aber man sieht ja auch die Auswirkungen moderner Technologie auf Natur und auf Menschen. Das wird ja auch so ein bisschen zumindest angedeutet oder so. Das ist ja etwas, was Miyazaki als großes Thema dann in all seinen Filmen eigentlich hat.
Ja, und auch der Moment, wo man merkt irgendwie, oh, die ganzen Politiker, die vorkommen, weil, was war das, eine UNO-Sitzung oder keine Ahnung, irgendwas in der Art, dass die alle korrupt sind irgendwie, und das ist natürlich, ja, es blitzt zwar auch nur kurz auf, aber das zeigt schon auch den Geist von Miyazaki.
Was mir auch, ich bin ja ein großer Fan, das ist nicht, also klar, das ist bei Lupin häufig, aber hier ganz besonders ist mir dieses Heist-Thema aufgefallen. Das ist ja etwas, was ich total mag. Das ist eines meiner Lieblingsfilmgenres, Heist-Filme, wo Ocean's 11 und wie diese alle heißen, wo man dann ein Team hat, was dann irgendwas schaffen muss. Und sowas mag ich total gerne. Und gerade hier sind noch so, ja, wie man es nennt, so witzige Momente mit eingebaut. Die Charaktere werden sehr gut, wie ich finde, gezeichnet. Also mir macht dieser Film sehr Spaß. Für mich auch als Lupin-Kenner und ich kann die Kritikpunkt verstehen von anderen Lupin-Fans, aber für mich tatsächlich der beste Film der Reihe.
Ja, das ich habe noch nicht so viele andere gesehen, ich habe mir das noch vorgenommen, aber was ich gesehen habe, da wollte ich auch sagen, dass Cagliostro eigentlich das ist, was mir am besten gefallen hat.
Hast du noch was du zum Film sagen möchtest?
Ich würde gerne nochmal für meiner Ansicht nach auf den wichtigsten Charakter im ganzen Film eingehen.
Daisuke.
Nein. Und auch nicht Lupin selbst und auch nicht der Interpol-Inspektor und wie auch immer. Und auch vor allem nicht Clarisse.
Du meinst Jasmin. Wir reden hier von Hardyman, Dandy, Katrin.
Nee, ich spreche...
Ed Scott, so heißt der Inspektor, ja. Nämlich auch 84er-Version.
Nee, ich spreche von dem Schloss an sich. Ja. Für mich ist das Schloss eigentlich, das Schloss des Cagliostro, der interessanteste Charakter, wenn man das Schloss mal personalisieren sollte. Weil erstmal wirkt es sieht man Außenaufnahmen von dem Schloss und es wirkt wirklich sehr beeindruckend, und da merkt man auch, dass Miyazaki das irgendwie ganz toll findet, so die europäische Kultur und Schlösser, und die ganzen Vorlagen für die Hintergründe stammen ja irgendwie aus einem italienischen Bildband mit Fotos von italienischen Schlössern und Hafenstädten und so weiter. Und solche Sachen findet man ja dann später bei Miyazaki dann auch immer wieder, keine Ahnung, bei Das wandelnde Schloss zum Beispiel und bei Porco Rosso und bei Kikis kleiner Lieferservice und so. Also wirklich seine Liebe für europäische Bauwerke.
Genau, auch das etwas, was hier schon ganz klar zu sehen ist.
Ja, und da sieht man halt erstmal das Schloss. Von außen sieht fantastisch aus, sieht wirklich großartig aus. So ein Schloss würde ich auch gerne mal besuchen. Eigentlich ist es ja eher eine Burg. Aber dann streift man mit Lupin gemeinsam und mit anderen Charakteren durch dieses Schloss und man entdeckt immer wieder was Neues, und das Schloss wird immer großartiger, immer fantastischer, mit Katakomben und mit Kerkern und mit durchgeknallten Türmen und da findet auch so eine richtige Entwicklung, eine Charakterentwicklung des Schlosses irgendwie statt. Also das ist mir eigentlich am tollsten am meisten aufgefallen, und das sieht einfach großartig aus, dieses Schloss und wie man das gemeinsam mit den Protagonisten erkundet.
Mhm. Ja, das Schloss, klar, also man hat ja hier die Hauptcharaktere, die man aus Lupin dem Dritten kennt, Lupin selber, Daisuke, Fuchiko, Senigata, aber gerade hier tatsächlich hat, und das finde ich auch, macht Miyazaki wie immer meisterhaft, sind dann so Dinge wie jetzt zum Beispiel das Schloss eigentlich das, worum es geht, und das finde ich total toll. Mir ist übrigens gerade, ich habe es leider jetzt nicht vor mir liegen, in meiner Recherche ist mir das gar nicht untergekommen, aber mir ist gerade eingefallen, wo ich tatsächlich Lupin und seine Freunde, will ich es mal nennen, das erste Mal gesehen habe. Das war auf MTV, das lief früher tatsächlich, ich habe es leider jetzt nicht in Unterlagen, nicht hier vor mir, deswegen habe ich keine mit Zahlen unterfüttern. Das lief eine Zeit geschnitten, immer abends oder spätabends auf MTV. Das war das erste Mal, dass ich auch so Animes plötzlich im Fernsehen irgendwie waren. Und MTV hat das damals tatsächlich bekannt gemacht. Das waren aber keine ganzen Folgen, das waren immer nur so kurze Zusammenschnitte. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt, aber das lief eine Zeit tatsächlich auf MTV.
Nee, kann ich mich leider nicht erinnern. Und wie gesagt, ich zu meiner Schande muss ich ja gestehen, dass ich wirklich erst vor ungefähr 2,5 Jahren in das Thema Anime wirklich eingestiegen bin. Dafür umso mehr. Insofern, auch wenn es damals auf MTV lief, da habe ich mir dann doch lieber die Musikvideos angeguckt als die ganzen anderen Beiträge, die irgendwie auf MTV liefen.
Stimmt, auf MTV gab es mal, für die jungen Leute, die das nicht wissen, da gab es mal Musikvideos früher. Da gab es überhaupt noch MTV. Das gibt es ja in Deutschland, das ist schwierig. Es gibt es noch, aber es ist, glaube ich, anders schwieriger zu empfangen. Dann würde ich sagen, von MTV zum Walk-Ranking, oder?
Ja, lass uns mal loslegen.
Das Schloss des Cagliostro. Ein wunderbarer Film, ein toller Film über Lupin den Dritten. Aber wie findest du hier die Umsetzung?
Also die Umsetzung, geschuldet an der Zeit, ist natürlich fantastisch im Vergleich zu heutigen Geschichten, zu heutigen Miyazaki-Filmen ist es natürlich weit, weit runter. Aber allein solche Momente wie zum Beispiel, wie Lupin dann mit dem Grafen zusammen im Uhrenturm kämpft und sich an den Zahnrädern entlang klimmen und das ist so unglaublich gut gemacht. Aber wie gesagt, geschuldet der Zeit, aber für die damaligen Verhältnisse kriegt der Film von der Umsetzung für mich klar eine 8.
Ja,
Und auch weil die Miyazaki-Bildsprache doch schon zum Tragen kommt, auch wenn die Magie leider nicht so vorhanden ist.
Ja, das ist auch mein Kritikpunkt ein bisschen, denn man muss hier den Miyazaki-Maßstab nehmen. Natürlich muss man es in die Zeit setzen. Ich finde, er hat hier, ich habe es ja schon gesagt, ich mag ja Lupin den Dritten oder The Third total gerne. Die Charaktere finde ich toll. Man hat hier nochmal einen anderen Weg gewählt, der mir sehr, sehr gut gefällt. Aber ich konnte ja trotzdem nicht die 8 Punkte geben. Aber ich bin begeistert von der Umsetzung, aber gebe deshalb aber 7 Punkte. Aber zur Action, da kann man ja nicht viel sagen, oder?
Da kann man nicht viel sagen, außer dass man eigentlich fast durchgehend Action hat. Und selbst in den ruhigen Momenten, wenn Lupin Clarisse in ihrem Turmgefängnis besucht und ihr dann eine Rose schenkt, an der irgendwie eine Menge an Miniaturfähnchen irgendwie aufgereiht sind und wie er das als Zauberkünstler quasi demonstriert. Das hat irgendwie auch schon fast einen Action-Charakter. Also ich finde, der Film hat eine durchgehende Action und deswegen ganz klar eine 8.
Aber man muss hier auch dazu sagen, dass die Action jetzt nicht auf Kosten der Story irgendwie geht, sondern es gibt ja auch Filme, wo man sagt, da muss Action sein und wir bauen eine Story drumherum. Hier ist in dem Fall, passt die Action perfekt in die Geschichte, in die perfekten Momente. So setzt man Action ein und das sieht einfach gut aus, auch immer noch und deswegen auch von mir 8 Punkte.
Genau, da könnte Marvel noch mal einiges lernen. Ne? Ja. Zugunsten von Action die Story immer weiter zurücksetzen und letztendlich die Story nur noch auf eine Briefmarke passt.
Ja, kann man jetzt nicht bei Marvel nicht unbedingt verallgemeinern, aber kann man schon bei einigen der großen Produktionen definitiv so sagen. Da ist aber, kommt noch der Moment hinzu, dass das die Action da ja auch mit CGI halt einfach meistens, nicht immer, aber meistens schon gut aussieht. Aber wenn sie dann mal schlecht aussieht, dann weiß ich es nicht. Aber es gibt ein paar Action-Momente bei Marvel, die ich auch mag. Bin nicht der größte MCU-Fan, aber ich bin natürlich, versuche noch auf dem Laufenden zu bleiben. Aber dadurch, dass du ja auch nicht wirklich dich bei Marvel wahrscheinlich auskennst, ist es ja eher für dich so, eher sowieso was Witziges. Und wo wir beim Thema Humor sind, wie viele Humorpunkte vergibst du denn dem Film?
Ja, ich habe mir den Film natürlich wie immer auf Japanisch im Original mit Untertiteln angeschaut. Und den Humor fand ich da sehr schön. Das war irgendwie nicht so wirklicher Schenkelklopfhumor, sondern das war ein Humor, den fand ich wirklich lustig und ich konnte auch wirklich lachen und ich konnte auch wirklich schmunzeln viel. Dann habe ich aber, weil ich es wissen wollte, nachdem ich den Film fertig geguckt habe, mir nochmal ungefähr 20 Minuten auf Deutsch angeschaut und da habe ich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und habe gedacht irgendwie, das ist genau der Humor, den ich richtig scheiße finde. Das ist dieser onkelige Schenkelklopfhumor irgendwie auch, gerade der in den 70er Jahren so beliebt gewesen ist, in den 80er Jahren, komme ich gar nicht mit klar. Deswegen bewerte ich den Humor nach der japanischen Originalfassung mit Untertiteln und da bekommt der Film für mich eine 6.
Wisst ja, liebe Hörer, der Thomas ist sehr humorlos, deswegen kann er auch mit sowas dann tatsächlich nichts anfangen. Wahrscheinlich, du bist auch nicht der größte Terence Hill und Bud Spencer Fan, oder?
Nee, überhaupt nicht.
Ja, da sind zum Beispiel, die leben einfach nur von der deutschen Synchronisation. Die sind natürlich im italienischen Original oder auch auf Englisch auch okay, aber bei Bud Spencer und Terence Hill muss man sich auf jeden Fall die deutsche Version anschauen. Und ich habe ja hier auch die deutsche Version zuallererst gesehen, die kenne ich am besten. Und hab's da natürlich mit einfließen lassen müssen, definitiv. Und da sehe ich es leider trotzdem so, da muss ich dir dann doch zustimmen, dass es mir in einigen Momenten irgendwie zu viel ist. Dieses wie du es nennst, Schenkelklopfer-Dingens, Humor. Trotzdem gut, mir gefällt es sehr, aber für mich war es hier keine 6 Punkte, sondern für mich waren es hier 5 Punkte bei dem Humorfaktor. Aber der Plot, die Geschichte, die ist gut, die ist flott erzählt. Wie gefällt es dir denn?
Genau, also der Film ist mega unterhaltsam von Anfang bis Ende. Es macht super Spaß, sich das anzugucken. Die Handlung ist sehr geradlinig, verstehe sogar ich. Da gibt es eigentlich in meinen Augen nichts zu meckern. Deswegen 8 Punkte für den Plot.
Ja, ich habe hier tatsächlich einen Punkt auch abgezogen. Einfach nur, ich finde es gut, ich mag den Plot sehr, aber wenn ich mir schaue, wo ich schon überall 8 Punkte gegeben habe, da muss ich hier beim Schloss des Cagliostro doch mal einen Punkt abziehen und bin hier bei 7 Punkten geblieben. Kommen wir zur Musik, ich habe die schon angesprochen, für mich, ich mag die Musik sehr, weil sie einfach die Lupin der dritte Musik ist. Du als jemand, der mit Lupin dem dritten ja gar nicht so firm ist, hast wahrscheinlich anders bewertet als ich, oder?
Ja, also die Musik fand ich zum Film sehr passend. Die war nie aufdringlich, ist aber auch nie wirklich hervorgestochen, außer beim Ending. Der Ending-Song ist wunderschön, der ist wirklich ganz, ganz toll. Und weil der Ending-Song mir so gut gefallen hat und der Rest halt für mich nicht so ins Ohr gestochen hat, 4 Punkte für die Musik.
Das finde ich dann doch überraschend, denn da liegen wir sehr weit auseinander, wie selten zuvor so weit auseinander. Ich habe ja schon gesagt, ich mag die Musik sehr. Yuji Ono ist jemand, der bei den vielen der Lupin-Produktionen auch schon involviert war in der Musik. Das Titellied beispielsweise ist auch ein Hit in Japan gewesen. Hat man eine Reihe von coolen Jazzstücken, die in den Momenten richtig gut passen und die wirklich die Stimmung auch extrem bereichern, aber gepaart von auch richtigen Orchesterwerken, richtig schöne romantische Orchesterwerke, die zwischendrin auch da sind. Man hat auch das Thema, das Hauptthema von Lupin dem Dritten, das taucht so oft in einer anderen, ich hätte fast gesagt Remix, in anderen Variante irgendwie auch nochmal auf, dass es irgendwie immer schön ist, das auch immer wieder dann zu entdecken in der Musik. Also ich habe sehr viel auf die Musik geachtet. Mir gefällt sie richtig, richtig gut, die Musik, muss ich sagen. Übrigens, der Titelsong ist tatsächlich sogar vor dem Kinofilm in Japan schon veröffentlicht worden damals und war vor dem Film schon in den Charts. Also auch ganz spannend. Also für mich hier ganz klar 7 Punkte für die Musik. Ich mag sie sehr. Du wahrscheinlich nicht so. Und ich bin mir auch gespannt, wie oft du in diesem Film geweint hast. Denn so viele Stellen zum Heulen.
Na gut, ich will nochmal zur Musik was sagen. Ja. Jetzt hast du mich doch ein bisschen neugierig gemacht. Vielleicht ist die Musik vielleicht doch besser, als ich es jetzt beim Gucken, ich habe ihn jetzt 2-mal geschaut bis jetzt, wahrgenommen habe. Ich werde mir mal den Soundtrack besorgen und werde mir den mal in Ruhe anhören. Vielleicht erkenne ich dann wirklich das, was du meinst.
Aber wenn du andere Lupin-Sachen dann auch gesehen hast, dann wirst du merken, da taucht immer mal auch wieder dieses Hauptthema auf. Und das finde ich irgendwie ganz, das erfreut einen dann schon gefühlt irgendwie. Aber egal, das ist jetzt die Momentaufnahme. Das kannst du im Nachhinein dann nicht mehr ändern, theoretisch ja schon.
Genau.
Aber jetzt fange ich an zu weinen, lieber Thomas, bloß weil ich dich mal kritisiert habe. Sag mir lieber, wie oft du im Film geweint hast.
Überhaupt gar nicht. Ne? Es gab zwar irgendwie die Schlusssequenz, wo Clarisse sich vom Lupin verabschiedet und vom Inspektor und all den Polizisten verabschiedet und der Almöhi, wollte ich schon fast sagen, also der alte väterliche Freund von Clarisse und ihrer Familie, der dann sagt, ach, das sind, glaube ich, doch alles gute Jungs. Das war ein bisschen sentimental, das fand ich irgendwie ganz schön. Das hat dem Ganzen nochmal ganz kurz nochmal eine andere Facette gegeben, nachdem vorher die ganze Zeit immer nur Action gewesen ist. Aber dass ich da eine Träne vergießen musste, dafür hat es nicht gereicht. Deswegen, wegen eines kurzen, kleinen, sentimentalen Moments, der mich schon angerührt hat, ein Punkt.
Oh, das ist ja. Kann man auch 0 Punkte vergeben?
Ja, wenn gar nichts gewesen wäre, hätte ich 0 Punkte gegeben, ja. Okay. Aber in dem Fall nur einer.
Na gut, kann ich mitleben, kann man so machen. Ich sehe das allerdings ein bisschen anders, denn ich hätte hier tatsächlich eine andere, oder ich hätte nicht nur, ich habe ja auch eine andere Punktzahl vergeben. Und zwar, klar, es war jetzt nicht der Film, ich habe auch keine einzige Träne vergossen, natürlich nicht. Das Ende war rührend, das stimmt, aber bei mir waren es ein paar andere Dinge, wo ich gesagt habe, okay, hier, das berührt mich auf eine andere Art und Weise und das packe ich in den Bereich Heulsusenfaktor. Ja, das haben wir ja auch schon ein paar Mal angesprochen, dass wir die Charaktere, gerade den Charakter von Lupin, hier in einer anderen Version sehen. Aus dem, ja, wie soll ich sagen, reißerischen Traufgänger ist jemand geworden, der auch eher so ein, was wie Fürsorge manchmal zeigt oder sowas wie, wirkt so ein bisschen auch auf die weiblichen Charaktere, nicht wie jemand, der die anderen jetzt immer ständig anbaggert, wie es er auch schon sonst, wie man ihn auch sonst kennt, sondern jemand, der manchmal wie ein großer Brüder wirkt, der sich um die anderen kümmern möchte. Und gerade das fand ich irgendwie ganz schön, Lupin hier auch von der anderen Seite zu sehen. Deswegen habe ich hier, weil ich es in diese Kategorie gepackt habe, tatsächlich 3 Punkte beim Holzenfaktor.
Okay, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Deine Begründung finde ich sehr gut. Kann ich nachvollziehen. Aber ich glaube, dafür muss man tatsächlich mehr in das Lupin-Thema allgemein eingestiegen sein. Und ich habe halt jetzt, wie gesagt, mich hauptsächlich mit dem Schloss des Cogliostro beschäftigt und habe andere Lupin-Geschichten nur angerissen bis dato. Insofern kann ich dazu nicht so viel sagen. Aber es ist für mich nachvollziehbar, was du sagst.
Ich komme auf einen Zwischenwert von 6,2 und du kommst auf
5,8.
Das heißt, wir sind ja auch nur ganz minimal auseinander, obwohl wir in den Kategorien unterschiedlich waren. Mein persönlicher Geschmack kann ich ganz klar sagen, hier schafft es, ich mag den Film sehr, aber er ist für mich jetzt nicht das Meisterwerk oder der große Film oder die große Serie, bei der ich es schaffe, hier die 8 Punkte zu geben, aber 7 Punkte habe ich hier definitiv noch vergeben.
Genau, bei mir ist es halt, dass mir einfach, obwohl es ein Miyazaki-Film ist, mir halt die Miyazaki-Magie leider ein bisschen zu kurz kommt, beziehungsweise sogar ganz fehlt. Und das reicht dafür aus, dass ich nicht 8 Punkte geben kann, sondern auch nur 7.
Ich komme auf 13,2, dann du somit auf 12,8. Bei mir ist er in der Gesamtwertung tatsächlich doch noch in die Top 10 gekommen, witzigerweise. Auf Platz 10 gerade so in die Top 10. Wie ist es bei dir?
Bei mir hat er es nicht mehr geschafft, bei mir ist er auf Platz 12.
Auf Platz 12. Macht eine Gesamtpunktzahl von 26 und damit in der Gesamtplatzierung auf dem 14. Platz auch nur. Bei dir auf 10, bei mir auf 10, bei dir auf 12 und insgesamt auf 14. Auch ganz spannend.
Ja, ne, da können wir ja gleich nochmal erwähnen, wie momentan es so aussieht. Platz 1 ist, glaube ich, immer noch die letzten Glühwürmchen. Ja. Und Platz 2 ist ja mittlerweile Heidi. Und Platz 3 ist dann Ponyo und Platz 4 Future Boy Conan. Ja. Wir sind komische.
Wir sollten, hat sich sehr viel verändert, machen, oder? So in der, wir werden auf jeden Fall irgendwann, wenn auch der neueste Miyazaki-Film endlich rauskommt, einfach auch nochmal getrennt die Ghibli-Produktion, die reinen Ghibli-Produktionen in der getrennten Tabelle nochmal präsentieren euch und zeigen, wie es da aktuell steht. Aber hier, wisst ihr jetzt, hier ist es so, wir haben einen neuen Top-10-Vertreter, aber insgesamt einen neuen 14. Platz mit einem wunderbaren Film. In 4 Wochen, wenn wir uns wieder hören werden, werden wir nicht über einen Film reden, lieber Thomas.
Nee, da werden wir auf das im September in Fulda stattfindende Banzai Anime Film Festival aufmerksam machen, das natürlich von wem präsentiert wird?
Von uns.
Von World of Ghibli, ganz genau. Zusammen in Verbindung mit dem wunderbaren Alternativkino 35. Und wir zeigen 8 Filme, die geiler eigentlich nicht sein können, aber Dazu dann mehr in der Sonderepisode Banzai, das Anime-Filmfestival in Fulda.
Wir können aber jetzt schon mal auch nochmal pluggen, wann das Datum genau sein wird. Denn das wird vielleicht einige interessieren, die sich jetzt dafür extra Urlaub nehmen. Freitag bis Sonntag, 3 Tage vollgepackt mit wunderbaren Animes. Aber auch, wir verraten noch nicht, wer die Filme, oder?
Nee, noch nicht. Das machen wir dann in der Sonderfolge. Aber stattfinden wird es vom 16. bis 18. September.
Ja, Tickets gibt es da auch im Vorverkauf zu erwerben. Jetzt noch nicht, aber ganz, ganz bald.
Aber wenn wir dabei sind, dann würde ich auch sagen, merkt euch auch schon den 22. Oktober, weil dann wird auch im Rahmen der Banzai-Geschichte nämlich auch eine Filmnacht noch stattfinden. Und zwar zeigen wir da, und das verrate ich jetzt, die Made in Abyss-Trilogie. Ja, die beiden Recap-Filme und den Film Souls of the Dark. Das wird richtig geil. Aber das Anime-Festival, die Filme, die wir da haben, lasst euch überraschen, die sind der Mega-Hammer.
Ja, wir wollen jetzt noch nichts sagen. Wir wissen es schon. Also es ist nicht so, dass wir es jetzt nicht verraten, weil wir werden es in der nächsten Episode und nach dieser Episode wird es ja auch die ersten, wird es irgendwann auch bald die Tickets geben. Da werdet ihr auf jeden Fall schon erfahren, welche Filme das sind. Weil vor der Sonderepisode müssen wir die Filme mit den Filmen ja schon draußen sein, weil der Ticketverkauf, glaube ich, Anfang August starten wird.
Genau.
Deshalb wollen wir nicht sagen, welche Filme es sind, Thomas. We See Your Name zum Beispiel, das werden wir jetzt nicht erfahren, denn dein Name ist natürlich Thomas van der Scheck. Ich will nichts pluggen. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören dir.
Ganz genau. Your Name ist Shaggy Schwarz Senpai und ich sag Matane, bye bye, arigato gozaimasu.